Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute gleich mit zwei hochkarätigen Gästen und einem von mir, sorry, sträflich vernachlässigten Thema. Und zwar sprechen wir heute über Kundenloyalität und insbesondere das Loyalty-Programm von Payback und wie mein zweiter Gast, Thalia, dieses nutzt. Und ich habe es schon angedeutet, ich habe zwei Gäste. Einerseits Nico Winkelhaus von Payback selber. Er ist dort Head of Digital Marketing und zum anderen Dr. Tobias Wolf von Thalia. Er ist dort als Head of CRM und Marketing Channels für datengetriebenes Marketing, Social Media sowie Customer Loyalty verantwortlich. Und wir versuchen im Podcast alle Perspektiven eines guten Kundenloyalitätsprogramms zu beleuchten. Warum ein Kundenloyalitätsprogramm höchste Priorität auch bei euch genießen sollte, wie man dort die Frequenz und Nutzung steigert, warum ein Kundenloyalitätsprogramm beispielsweise positive Effekte auf die Warenkorbhöhe haben kann, wo der Unterschied zwischen einem Mono- und einem Multipartnerprogramm liegt, welchen Vorteil Händler im sogenannten Redemption Case haben und wie das Thalia, Couponing und der Kultclub als Loyalitätsprogramm genau funktioniert. Das und vieles mehr jetzt im Podcast. Los geht's!
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Das habe ich nämlich sträflicherweise bisher vernachlässigt, nämlich dem Thema Loyalty. Gehört natürlich genauso zum Marketing dazu wie alles andere, was ihr in meinen Folgen schon gehört habt. Dazu habe ich ganz, ganz spannende Gäste, wie schon angekündigt, einmal den Tobias und einmal den Nico. Hey ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch doch netterweise nochmal ganz kurz selber vor, wer seid ihr, was macht ihr? Nico, vielleicht magst du einmal anfangen.
Ja, hi, ich bin Nico, bei Payback seit ungefähr 10 Jahren und kümmere mich da ums digitale Marketing. Bin ursprünglich aber schon irgendwie ein Digitalmensch, seitdem ich als Schüler Internet-Spielemagazine gegründet hatte, als Internet noch was für Freaks war. Also ich habe die Branche schon länger begleitet und jetzt aber bei Payback kümmere mich um alles, was digitales Marketing angeht.
Ja, hi, Tobias, ich darf seit mittlerweile doch schon 4 Jahren bei Thalia den Bereich CRM und Marketing Channels verantworten. Darunter fällt bei uns eben neben dem Loyalty-Bereich, über den wir heute sprechen, auch das CRM, das Online-Marketing und die Social-Media-Kanäle. Ich fasse immer zusammen alles irgendwie, wo es um Kundendaten, die Generierung oder Verwendung von Kundendaten und die direkte Ansprache der Kunden über die verschiedenen Kanäle geht. Das haben wir da zusammengefasst. Habe das davor auch mal eine Zeit lang für einen Modehersteller gemacht und davor viele Jahre in der Beratung für ganz viele Unternehmen CRM-Programme und CRM-Lösungen konzipiert, aufgesetzt, die Umsetzung betreut, also auch wirklich von Fastfood bis Reise und Automobil war da alles dabei. Und jetzt eben seit 4 Jahren im Bereich Buch und alles ums Buch herum.
Sehr schön. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Nico, in deine Richtung gesprochen. Kannst du noch ein bisschen mehr uns über Payback erzählen? Also ihr habt ja wahnsinnig viele Partner, insbesondere jetzt in Deutschland. Wie viele Kunden habt ihr, wie viele Partner, wie viele App-Installationen oder Nutzer? Also ein paar sozusagen Key Facts noch rund um Payback.
Mhm, gerne. Also Payback gibt's schon seit fast 25 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir auch 25-jähriges Jubiläum und hat früher angefangen als das erste echtes Multipartner-Loyalty-Programm mit einer guten alten Plastikkarte und Papiercoupons. Und die Logik war, naja, im Portemonnaie habe ich jetzt nicht Platz für 8 oder 12 verschiedene Bonuskarten. Das heißt, der Platz im Portemonnaie ist begrenzt, dann mache ich das doch lieber gleich ein Programm für mehrere Partner. Und so hat's angefangen. Und mittlerweile sind wir bei über 700 verschiedenen Partnern, davon 40 ungefähr stationär, ganz viele Online-Partner, die am Ende des Tages alle eins eint. Man kann überall Punkte sammeln. Es ist eine einheitliche Währung, ist total simpel. Ich habe ein Programm für unterschiedlichste Use Cases, ob ich bei DM an der Kasse bin, bei Amazon shoppe oder eine Reise buche. Ich kann überall Punkte sammeln und bei vielen Partnern auch einlösen. Das heißt, der Vorteil dadurch ist, früher war es die dritte Karte im Portemonnaie. Heute in einer Welt, die auch stark App-bezogen ist, sind wir die drittgrößte Shopping-App, weil auch in der App-Ökonomie gilt ja auch die Logik. Natürlich kann ich theoretisch 100, 200, 300 Apps ja auf meinem Device installieren, aber nutzen tue ich dann doch nur einen wenige. Das heißt, auch da ist der Platz im Relevant Set der Nutzer begrenzt, so wie früher im Portemonnaie. Und auch da ist die Payback-App sehr stark. Wir haben ungefähr 12,5 Millionen Nutzer, die die App nutzen. Und in Summe hat das Programm über 30 Millionen Kunden. Das sind ungefähr 20 Millionen Haushalte. Also man kann grob sagen, jeder zweite deutsche Haushalt nutzt Payback.
Okay, du hast es gerade explizit getrennt in digital und stationär. Ist das, also klar, ist bei einer Aral irgendwie, als um jetzt mal einen Partner namentlich zu nennen, das ist natürlich ein stationärer Partner, weil du kannst halt nicht digital tanken. Aber ein DM ist ja sozusagen beides, ja. Also das heißt, die 40 Partner, die du genannt hast, das sind jetzt wirklich reine stationäre, wo das digitale Geschäftsmodell so halt nicht existiert oder nicht funktioniert. Oder wie trennt ihr da eine Definition?
Ja. Genau, ich meine es umgekehrt. Also bei DM, Thalia und Co. Habe ich stationär die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und auch online, aber es gibt Online-Pure-Player, wie beispielsweise ein Amazon oder auch ein Temu, die eben keine Filialen haben hier und wo du eben nur Online-Punkte sammeln kannst.
Okay, verstanden. Und eine Frage noch zum Thema Neuigkeiten, die kann ich mir natürlich auch nicht verkneifen, weil es gibt ja ein bisschen Neuigkeiten, ein paar Neuigkeiten bei euch. Beispielsweise Edeka, glaube ich, kommt jetzt dann bald dazu und irgendwo habe ich es gelesen oder gehört, auch die Sparkassen, richtig?
Genau, nächstes Jahr im Jubiläumsjahr ändern sich tatsächlich ein paar Punkte. Unsere Kooperation mit der Rewe-Gruppe läuft aus und dafür kommt die Edeka mit Netto und Marktkauf dazu und eben auch die Sparkassen-Finanzgruppe. Das heißt, wir haben sowohl an der LEH-Front als auch an der Finanzfront starke neue Partner, die das Programm, glaube ich, nochmal attraktiver machen, weil dadurch auch deutlich mehr Filialen, deutlich mehr Möglichkeiten, Payback-Punkte zu sammeln, dazukommen und am Ende des Tages für den Nutzer noch relevanter wird. Wir sagen deshalb, nächstes Jahr wird tatsächlich das beste Payback aller Zeiten, weil es in der Form so groß bislang noch nie war.
Okay, so jetzt sind wir jetzt zu dritt in dem Podcast, deswegen Tobias, Frage nochmal in deine Richtung, welche Besonderheiten ist jetzt insbesondere bei euch im Bereich Kundenbindungsprogramme, auch in der Kooperation mit Payback
gibt? Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das macht natürlich so ein Multipartnerprogramm auch ein bisschen besonders, im Gegensatz vielleicht zu so einem klassischen Programm, wo ich ja wirklich eher in der Bestandskundenaktivierung unterwegs bin und Bestandskundenloyalisierung, hat so ein Multipartnerprogramm natürlich die Besonderheiten, dass ich auch aus den anderen Verbundpartnern Neukunden generieren kann. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen der für uns spannende Faktor. Jetzt sind wir in den letzten Jahren eben sehr stark gewachsen und mittlerweile mit fast 500 Buchhandlungen eben auch in den meisten Ecken Deutschlands vertreten, sind aber auch schon seit 10 Jahren mit Thalia Partner von Payback. Das heißt, vor 10 Jahren sah die Situation vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Also gerade auch für Händler wie uns ganz spannend, eben auch diesen Neukundengenerierungseffekt aus dem Verbund heraus zu realisieren. Und wir haben eben noch die Herausforderung, und auch das macht ein Multipartner-Programm für uns besonders interessant, dass wir eben auf unser Kernsortiment Buch, womit eben doch auch ein großer Teil des Umsatzes erwirtschaftet wird, also wir sind Buchhändler, irgendwie logisch, keine Rabatte geben können. Ja? Und als Rabatte gelten eben auch alle Arten von Punktesystemen, die letztendlich dann wieder in monetäre Vorteile umgewandelt werden können, so wie das ja im Payback-Programm der Fall ist. Das heißt, Kunden können bei uns insbesondere auf allen nicht preisgebundenen Bereichen sammeln. Das ist eben das fremdsprachige Buch, was ein immer stärker wachsender Faktor ist. Das ist das Sortiment der Spielware, wo wir in den letzten Jahren einen sehr starken Fokus drauf gelegt haben und alles, was so rund ums Buch passiert. Aber eben das, wofür wahrscheinlich die meisten Leute heute zu uns in die Buchhandlung kommen, ist dort eben rausgenommen und von daher natürlich auch nochmal spannender Teil eines Verbundprogramms zu sein, wo die Teilnehmer eben auch über andere Partner mit reinkommen können.
Okay, aber das ist ja so gesehen kein Wettbewerbsnachteil, weil den hat ja jeder, ne? Also wenn ich jetzt mal sozusagen den amerikanischen Wettbewerber von euch, der auch Bücher anbietet, nehme, der ist ja auch in der Lage, Punkte zu geben auf das Produktbuch, sodass das ja erstmal neutral ist im Gesamtgame, ja?
Okay. Absolut.
Okay, aber verstanden, einer der Vorteile für euch, jetzt sind wir schon beim Thema so Gegenüberstellung, Monopartner und Multipartnerprogramm, ist, dass ihr auch das Thema Neukundeneffekte darüber euch erhofft oder seht. Da ist tatsächlich die direkte Frage an dich. Also wenn das einer der Vorteile ist, warum ihr ein Multipartnerprogramm nutzt, könnt ihr das irgendwie beziffern oder anders gefragt, wie messt ihr das? Weil ich verstehe natürlich den theoretischen Ansatz, aber nicht nur theoretisch, sondern der ist auch praktisch da. Ja, jemand geht auf Payback und dann sieht er auch irgendwie, ah, Thalia ist ja auch Partner. Und idealerweise kommt er dann mal bei euch vorbei, wenn er noch kein Bestandskunde ist. Aber habt ihr da Instrumente oder wie messt ihr das? Habt ihr da auch ein ganz normales Standard-Tracking online? Genau, also wenn du uns da ein bisschen erzählen kannst, wie ihr das sozusagen auch wirklich messbar machen könnt.
Also in dem Bereich, den ich jetzt eben nannte, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ein Faktor ist, dass wir natürlich sehen, wie viele Payback-Teilnehmer, die bei uns eben ihre Karte einsetzen, letztendlich Neukunden für uns sind. Also wie hoch der Neukundenanteil ist, der durchs Programm mehr oder weniger reinkommt. Da muss man jetzt ein klein bisschen unterscheiden, weil im digitalen Bereich, also auf thalia.de, da sehen wir natürlich ganz genau, ob wir den Kunden vorher kannten oder noch nicht kannten. Das heißt, da können wir den Effekt ganz genau beziffern, wie viele Payback-Teilnehmende, die bei uns einkaufen, eben für uns netto neu sind. Im stationären Bereich ist es ein bisschen anders, weil typischerweise erkenne ich die Kunden ja zum ersten Mal dann, wenn sie mit der Payback-Karte sich identifizieren und vorher sind es ja weitestgehend anonyme Kunden. Aber das wiederum natürlich auch total spannend ist, weil das eben auch die größte Möglichkeit ist, für uns Kunden stationär zu identifizieren und eben auch einen Teil der Transaktionen, die wir vor Ort in den Buchhandlungen haben, genau zuordnen zu können.
Okay.
Und genau.
Aber das heißt also, wenn, also klar, ihr könnt dann online die Daten einfach abgleichen und dann seht ihr sozusagen, wer Neukunde aus dem Payback-Universum ist, den ihr aber noch nicht als Kunde kanntet. Da stelle ich mir halt immer die Frage, also generell, das ist ja auch bei im Affiliate-Marketing, da war bei beispielsweise Cashback-Partnern, ja, gibt es ja auch ein paar da draußen, die rein digital operieren. Wie viel davon ist inkrementell und wie viel sind Mitnahmeeffekte? Da sind wir jetzt wahrscheinlich schon ziemlich tief jetzt drin nach wenigen Minuten, aber wir sind jetzt beim Thema Messbarkeit und Neukundenakquise als Nebeneffekt neben klassisch Loyalty. Habt ihr da Instrumente in deine Richtung gesprochen, Tobias, oder dann vielleicht Nico, wenn du dazu auch was sagen kannst, stellt ihr Instrumente zur Verfügung, so wie das andere Player wie Google, Meta und Co. ja auch machen für klassisches Advertising?
Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einen Teil der Kunden, da haben wir alle Informationen drüber und da können wir über einen längeren Zeitraum eben auch das Kundenverhalten uns anschauen und bewerten. Das heißt, da sehen wir zum Beispiel auch, dass Kunden, die zum Beispiel das Payback-Programm nutzen, sich langfristig in ihren Durchschnittswarenkörben, aber vor allen Dingen auch in ihren Jahresumsätzen positiv entwickeln. Ja, da können wir einen tatsächlich inkrementellen Uplift erkennen, der auch über den Einsätzen der Couponkosten zum Beispiel oder der Punktekosten liegt. Der andere Faktor ist dann eher, wenn man ins Gesamtprogramm guckt, dann bietet Payback, und das kann sicherlich Nico gleich noch ein bisschen detaillierter ausführen, die Möglichkeiten eben auch Uplift-Effekte auszuweisen. Es gibt immer permanente Kontrollgruppen, die laufen, an denen man auch sieht, wie gut oder schlecht gewisse Aktionen im Zeitablauf sich entwickeln. Und daran sehen wir eben auch, dass die Payback-Kunden, die bei uns sind, sich eben je nach Aktionen auch positiver entwickeln, was die Umsätze und die Ergebnisbeiträge angeht. Und das ist klar, ne? Auch ein Effekt, wonach wir steuern, welche Maßnahmen wir zum Beispiel auch im Programm durchführen oder welche nicht.
Und da zu ergänzen, das ist tatsächlich der Charme, dass wir dessen, dass wir ein Login-basiertes Ökosystem sind. Am Ende des Tages, wenn ich die Plastikkarte swipe am Point of Sale oder die App zeige und mich dadurch de-anonymisiere, bin ich ja in dem Sinne eingeloggt. Dann weiß ich ja, okay, Nico hat jetzt gerade die Transaktion gemacht. Wenn ich die Payback-Website nutze, muss ich mich einloggen, um die Funktion richtig zu nutzen. Die Payback-App funktioniert, loggt auch nicht. Das heißt, ich bin erstmal grundsätzlich eingeloggt. Das heißt, wir haben erstmal eine Basis, die Aktionen von allen Nutzern sauber trackbar zu machen. Da brauchen wir keine qualitative Marktforschung oder irgendwelche Panelbefragen dafür, sondern wir sehen es hart deterministisch in den Daten. Wer hat welches Offer gesehen, auf welchem Kanal, wer hat welchen Coupon aktiviert und auch wie eingelöst. Und das Schöne, dass dadurch, dass wir halt ganz viele Daten haben der Nutzer, können wir halt eben sehr klare, strukturgleiche Kontrollgruppen bilden für unsere Maßnahmen. Da sind unsere Analysten auch wirklich penibel. Das habe ich hier auch gelernt, als ich bei Payback angefangen habe. Da war die Medienbranche ein bisschen oberflächlicher. Handel ist da sehr ehrlich, aber auch sehr hart. Das ist eine gute Schule. Da muss man schon sehr sauber sein und sehr präzise, um wirklich die inkrementellen Uplifts zu messen und nicht irgendwelche schönen Kampagnen-Uplifts aggregiert anzuschauen. Und Payback bietet die Möglichkeit, weil wir letztlich am Ende des Tages alle Touchpoints hinter dem Login haben und deshalb auch die Nutzer, das Nutzerverhalten messen können und auch dafür ganz wichtig einen Consent haben. Also wir machen nichts, wo der Nutzer nicht explizit und sehr klar zugestimmt hat. Das heißt, es ist quasi eine gut messbare, vom Nutzer klar akzeptierte Umgebung, wo ich genau solche Effekte nachweisen kann.
Und Tobias, du hast jetzt gerade schon angesprochen, also genau, ihr könnt es genau messen und ihr seht auch, dass beispielsweise Payback-Kunden und Nutzer auch tatsächlich teilweise höhere Warenkörbe generieren oder im Schnitt höhere Warenkörbe generieren. Da würde es mich jetzt nochmal interessieren, ob ihr da auch tiefer in die Analyse geht, also gemeinsam dann mit Payback beispielsweise in Richtung, also ich kann ja einerseits Punkte sammeln, nur über meinen Einkauf, ich kann aber auch Punkte, die ich woanders schon gesammelt habe, einlösen in dem Moment. Das heißt also, ihr bezeichnet das ja, glaube ich, als Redemption Case. Könnt ihr nochmal ein bisschen erläutern, vielleicht für die Zuhörer da draußen, die jetzt nicht so ganz tief im Thema Loyalty drin sind, was ihr damit meint. Aber seht ihr da auch Unterschiede in der Art und Weise, wie ich meine Punkte gerade sammle oder halt verwende, was Warenkorbhöhen oder Attraktivität von Kunden oder in dem Fall dem konkreten Einkauf angeht?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Frequenzen anguckt, sieht man einen relativ deutlichen Unterschied. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. Und zwar kann man das tatsächlich so ein bisschen auch sehen, je nachdem, wie intensiv ein Kunde, eine Kundin das Programm nutzt, desto stärker entwickelt sich eben auch die Frequenz. Das heißt, wir sehen Kunden, die jetzt einfach nur Payback nutzen, die Karte bei uns vorzeigen, die sind einen Tick besser als der durchschnittliche Kunde. In dem Moment, wo Coupons ins Spiel kommen, steigt das nochmal massiv an. Ja, also wenn ein Kunde verstanden hat, okay, ich kann durch gezieltes Nutzen von Coupons eben auch meine Punkte nach oben entwickeln. Und nochmal stärker ist es eben bei den Kunden, die das Programm, ich sag mal, durchgespielt haben, ja, also auch inklusive mobilem Einsatz der App, aber vor allen Dingen eben auch der Einlösung von Punkten bei Händlern. Und insbesondere halt eben die Einlösung von Punkten bei uns durchführen, da sehen wir halt ein unheimlich starkes Entwicklungspotenzial der einzelnen Kunden, also wirklich auch mit einem Multiple, ne? Also ein Kunde, der sowohl Coupons einlöst, wie auch Punkte einlöst, der kommt eben tatsächlich 3-4 Mal so häufig wie ein Kunde, der einfach nur die Karte einsetzt. Und
nur in der Frequenz oder auch in der Warenkorbhöhe oder in beiden?
In der Frequenz, jetzt ist Warenkorb bei uns aber ein bisschen spezifischeres Thema, weil die Warenkörbe bei uns gar nicht so eine starke Differenz aufweisen. Wir sind so ein typisches Unternehmen, wo man in der Regel so 2 Produkte kauft bei einem Einkauf. Also ist ein bisschen anders vielleicht wie im LEH. Dementsprechend haben wir da nicht so eine hohe Varianz im Warenkorb. Die Warenkörbe sind ein bisschen höher, aber vor allen Dingen die Einkaufsfrequenz steigt. Und das ist natürlich für uns ein total spannender Faktor. Und ich kann vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, auch direkt noch auf das Thema Redemption eingehen. Das ist natürlich auch nochmal ein spannender Faktor, den es so in einem normalen Single-Partner-Programm nicht gibt, weil da lösen die Teilnehmer in der Regel nur das ein, was sie vorher auch schon gesammelt haben. Normalerweise muss ich also ein bisschen Marge abgeben. Und bei Payback ist es über das Multipartner-System natürlich auch so, und weil es auch viele Partner gibt, wo ich nur sammeln kann und nicht einlösen kann, dass ein Großteil der Punkte eben auch bei den Partnern, bei denen ich einlösen kann, wieder ausgegeben wird. Und da gehören wir sicherlich auch nochmal zu den Unternehmen, wo man tendenziell ein bisschen lieber seine Punkte ausgibt. Ich sage immer so plakativ, dann die Teilnehmer nutzen dann ihre Punkte doch lieber für ein Buch als statt für eine Salami, weil das einfach ein bisschen emotionaleres Produkt und vielleicht ein, ja, etwas mehr dem eigenen Belohnungscharakter passendes Produkt ist.
Okay, aber das ist ja jetzt ein ganz konkreter zweiter Punkt, den du ansprichst, beim Thema Multipartner versus Monopartner, weil also, ihr habt sozusagen erstmal das Thema Neukundenakquise-Effekte, also positive durch das Payback-Programm. Auf der anderen Seite habe ich auch verstanden, dass ihr profitiert davon, dass ihr jetzt in dem Sinne ja der Shop seid, wo man auch dann sozusagen sein Guthaben häufiger mal einlöst und dann könnt ihr das nochmal multiplizieren mit Coupons, indem ihr die Frequenz steigert, weil ihr halt punktuell oder wie auch immer dann nochmal den Coupon einsetzt, um die Warenkorb, nicht die Warenkorbhöhe, sondern die Frequenz zu steigern. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, im Grunde schon, ne? Klar. Ne? Ein Mehrfachcoupon ist eben ein Anreizmechanismus, um dann vielleicht eben auch eine Transaktion auszulösen, die nicht unbedingt vorhergesehen war und damit natürlich unmittelbar auf die Frequenz einzahlt.
Okay. Wie spielt er den? Also sozusagen, wie häufig gibt es Coupons? Nach welcher Logik funktionieren die bei euch? Ihr gebt jetzt nicht immer ein 10-fach-Coupon raus jede Woche. Also nach welcher Logik sozusagen operiert ihr da in der Kooperation mit Payback?
Also es gibt unterschiedliche Konstrukte. Es gibt natürlich Kampagnen, in denen Coupons sehr breit gespielt werden, um möglichst viele Kunden zu erreichen, gerade eben auch die Kunden, die aktiv die sehr aktiv in der Payback-Welt sind. Und dann setzen wir natürlich Couponhöhen gezielt für verschiedene konkrete Zielsetzungen ein. Also ein einfaches Beispiel wäre, Kunden, die eine sehr hohe Frequenz haben, kriegen tendenziell ein bisschen niedrigere Couponhöhen gegenüber Kunden, die eine sehr geringe Frequenz haben. Klassisches Winback mehr oder weniger oder Frequenzsteigerung. Kategorien, wo wir ein besonderes Interesse dran haben, die zu stärken, da gibt es eben in der Regel etwas höhere oder ein bisschen größere Multiple-Coupons gegenüber jetzt Kategorien, die sowieso recht gut laufen. Ja, also gerade wenn wir versuchen, auch ein strategisches Sortiment zu positionieren wie Spielware, dann würden wir da eben in der Regel auch ein bisschen mehr investieren.
Also den Kategorieansatz, den verstehe ich natürlich, klar, das kennt man ja auch und hat es auch so schon ein Stück weit gelernt, dass es sozusagen Unterschiede gibt auch dann und Coupons teilweise kategoriebezogen sind. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die Couponhöhe kann auch personalisiert für mich als Kunde sein, abhängig davon, wie frequent ich bei euch im Shop unterwegs bin. Also ich sehe in meinem Login-Bereich bei Payback sozusagen einen anderen Coupon als Lieschen Müller.
Genau, das kann sein. Und das kann nach relativ einfachen Kriterien stattfinden, wie zum Beispiel, es gibt eine strategische Gruppe, die wir gerne wieder zurückgewinnen wollen. Das kann aber auch sehr individuell sein, sodass wir eben sehen, auch du hast dich gegenüber deiner normalen Einkaufsfrequenz reduziert oder gesteigert und dementsprechend erhöhen oder reduzieren wir die Inzentivierung. Also es ist tatsächlich eben möglich, auf sehr spezifische Gruppen einzugehen und dort eben entsprechend auch ein Verhalten damit auszulösen. Und es gibt ganz klar auch Couponhöhen, wo man merkt, ab da erreicht man eben auch schwerer zugängliche Gruppen. Ja, da muss man eben ein bisschen höher einsteigen. Und bei anderen Gruppen sieht man eben, dass auch relativ humane Werte schon ganz gute Ergebnisse bringen.
Was mich da nochmal interessieren würde, weil also auch der Podcast als auch meine persönliche Vergangenheit war sehr stark orientiert auf das Thema Neukundenakquise tatsächlich, also sowohl Lower Funnel als auch Upper Funnel. Bei dir habe ich jetzt vorhin verstanden, in der Vorstellung liegt ja auch beides, das Online-Marketing als auch das Thema CRM-Loyalty. Und das ist ja ein total interessantes Game, weil am Ende, also im klassischen Online-Marketing, Neukundenakquise, hat man ja meistens sehr relativ starke Grenzkosteneffekte. Das heißt, irgendwann sind die Kanäle ausgereizt. Man kann jetzt irgendwie sowas wie Google Paid Search, Meta Paid Search, Paid Social, sorry, kann man jetzt nicht unendlich skalieren. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, zum Zusammenspiel, jetzt insbesondere zu so einem Thema wie Loyalty als Owned Media Kanal, stellt sich auch immer die Frage so ein bisschen, wo gebt ihr was rein und was könnt ihr damit erreichen? Wie spielst du dieses Thema ganzheitlich in deiner Abteilung, sozusagen in der Gesamtklaviatur?
Also es ist jetzt natürlich ein bisschen weiterer Faktor. Also grundsätzlich haben wir natürlich Kanäle, die unterschiedliche Aufgaben haben und klar, ne, die Online-Marketing-Kanäle zahlen sehr stark eben auf entweder die Neukundenakquise oder da, wo es möglich ist, eine kostengünstige Generierung von Umsätzen ein. Und die CRM-Kanäle an sich spielen so ein bisschen eher die Rolle, das im Bestandskundenbereich eben zu machen und dann da eben sich die Kosten einzusparen für die Aktivierung. Der Bereich Loyalty.
Du hast ja spätestens da, sorry für die Unterbrechung, aber du hast ja spätestens beim Thema CDP hast du so ein bisschen Überschneidung jetzt, ja? Also zumindest in Use Cases, weil kampagnenseitig kannst du ja auch online auch Bestandskunden aktivieren über sowas wie eine Customer Data Plattform mittels Programmatic, mittels Paid Search. Also gibt's ja über Google dann Customer Match, bei Facebook heißt es ein bisschen anders, aber bei Meta. Aber sozusagen spätestens da hast du so ein bisschen Überschneidungspunkte. Frage geht halt sehr stark in Richtung klassisch Paid, Neukundenakquise, super teuer im Zweifelsfall. Und du musst erstmal relativ viel CLV oder Marge wieder reinholen über den Kunden, damit sich das irgendwann lohnt.
Also jetzt organisatorisch sind das natürlich unterschiedliche Teams, ne? Also nicht dieselbe Person muss sich entscheiden, kümmere ich mich jetzt heute um SEA oder um Payback. Das ist schon aufgeteilt. Bei den Budgets ist es tatsächlich so, ich meine, man muss ein bisschen gucken. Wir haben ein sehr starkes Online-Standbein, aber auch ein sehr starkes Offline-Standbein. Und gerade natürlich in der Bespielung des Offline-Kanals habe ich einfach mit einem Programm mit einem Loyalty-Programm und insbesondere auch einem Programm wie Payback eine viel bessere Aktivierungswirkung, als ich das jetzt mit meinen Online-Marketing-Kanälen in der Regel habe, ne, weil ich einfach die Leute schneller in die physische Buchhandlung reinbekomme. Und deswegen liegt der Fokus eben auch auf beiden Kanälen. Und wir shiften jetzt nicht Budgets von A nach B, je nachdem, wo gerade die Kur da ist, sondern, und ja, natürlich, wir haben auch einen gewissen Blindspot an der Stelle. Also wir können auch nicht 100% überschneidungsfrei da arbeiten. Das heißt, es kann theoretisch auch sein, oder was heißt theoretisch, es wird auch praktisch so sein, dass ein Kunde, der Payback bei uns einsetzt, vorher eben auch über eine kostenpflichtige Paid-Marketing-Kampagne reingekommen ist. Klar, und an der Stelle
ja so ein bisschen
doppelt incentiviert wird.
Ja.
Deswegen liegt der Fokus da eben auch so ein bisschen darauf, vor allen Dingen auch mit dem Payback-Programm den stationären Bereich, wir sagen intern immer zu entanonymisieren, dass ich einfach dort ein bisschen mehr einfach über die Kunden weiß und diese Erkenntnisse dann wiederum auch einsetzen kann, um anschließend in den digitalen Kanälen nochmal ein bisschen effizienter über verschiedene Maßnahmen auszusteuern.
Okay, verstanden. Und da sprechen wir sehr stark über das Thema Daten. Das ist ja jetzt eine weitere Facette, also Messbarkeit, sozusagen, haben wir jetzt schon mal angeschnitten, aber da geht ja manchmal so ein bisschen das Märchen rum, naja, aber wenn ich dann ja sozusagen als Kooperationspartner, vielleicht Nico jetzt in deine Richtung gesprochen, mit Payback mache, habe ich dann wirklich Datenzugriff oder liegen die dann alle bei Payback und ich als Händler bin dann sozusagen gar nicht in der Datenhoheit? Also was sehe ich, was kann ich machen? Gibt's, stimmt dieses Märchen oder nicht? Vermutlich nicht.
Genau, es stimmt nicht. Also Fakt ist, wir sind jetzt keine Datendrehscheibe, wo, wenn ich mich einmal anmelde, alle 700 Payback-Partner alle Daten bekommen. Das ist natürlich nicht im Interesse der einzelnen Partner, nicht im Interesse des Users, nicht in unserem Interesse. Aber wenn beispielsweise Thalia für uns einen neuen Payback-Member akquiriert, einen neuen Payback-Kunden, dann sind das in dem Sinne gemeinsam gescherte Daten. Das heißt, man hat dann auch Zugriff auf die Stammdaten. Wenn man eine Newsletter-Permission beispielsweise generiert hat, dann kann man können beide den Kunden auch anschreiben. Das heißt, es ist keine Blackbox, wo man nichts sieht. Und man kann gerade auch beispielsweise über Account-Verknüpfungen auch Nutzer, die man vielleicht nicht generiert hat, in seinen eigenen Destinations dann so migrieren und aktivieren, dass es auch quasi wie ein eigener Kunde zu sehen ist. Also es ist kein lange Fazit, ist so ein bisschen, es ist keine Datendrehscheibe für alle, aber es ist auch keine Blackbox. Am Ende des Tages entscheidet der Nutzer, was er möchte. Er gibt einen klaren Consent für die verschiedenen Daten-Use Cases und dann kann man damit auch arbeiten.
Okay, verstanden. Ne Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe, du hast ja vorhin mal die Payback-Nutzerschaft jetzt, also in der App, in der digitalen App sozusagen schon genannt. Gibt es da eigentlich Unterschiede in der Durchdringung nach demografischen Merkmalen? Also habt ihr da sozusagen noch eine gewisse Challenge in bestimmten Altersgruppen? Wie geht ihr die an? Also was seht ihr da?
Wir sind ja sehr durchschnittsdeutsch. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Gesetz der Mathematik. Wenn irgendwie jeder Zweite außer Payback nutzt, bist du automatisch schon sehr durchschnittlich in dem Sinne. Also sind wir erstmal als Programm sehr an der durchschnittlichen Demografie orientiert. Der einzige Unterschied, man kann erst mit 16 starten. Das heißt, das ist sozusagen der Korrekturfaktor. Aber ansonsten sehen wir uns als Programm so ein Müh, wenn man das korrigiert, ein bisschen jünger als Durchschnittsdeutschland. Und Durchschnittsdeutschland ist halt so um die 50 Jahre alt in dem Sinne. Wenn man dann schaut, wer nutzt davon die App, dann sind wir da strukturell jünger, so ungefähr, ganz grob, ungefähr 10 Jahre. Das sieht man dann schon. Natürlich, als Beispiel bei uns, einmal im Jahr sind wir immer am Point of Sale. Alle Mitarbeiter von uns sind an der Front und machen Payback-Promotions. Und allein da sieht man schon ganz gut, wenn ich dann sage, wollen Sie mal Payback Pay probieren in der Payback-App, dann reagiert die 17-Jährige anders als der 71-Jährige in dem Sinne. Man merkt schon so eine klare Grenze von, was probiere ich wann wie aus. Gefühlt ist so ein bisschen das bei vielleicht 60 plus, wo man dann schon sieht, die kann ich noch nicht allesamt in eine App migrieren.
Jetzt das kommt die Plastikkarte, die gute alte Plastikkarte.
Genau, die hat da noch einen Wert. Also deswegen, die gute alte Plastikkarte ist immer noch total relevant für uns, weil nicht jeder eine Loyalty-App nutzen will. Ja. Genauso das gute alte Printmailing ist immer noch total relevant für uns, weil nicht jeder dann über einen digitalen Touchpoint erreicht werden kann. Allein deshalb gibt es hochkomplexe Printmailings bei uns, weil du genau deine Personalisierung, die du gerade meintest, dass Erna Paschulski was anderes kriegt als Thorsten Heinrich, als Daniel, als Tobias, gibt es Millionen verschiedene personalisierte Exemplare eines monatlichen Mailings bei uns, weil jeder dann doch wiederum eine leicht andere Incentivierung bekommt.
Aber das würde ich gar nicht an Altersgruppen festmachen, ne? Weil das Thema Mailings sozusagen als, also die klassische Postwurfsendung, ist jetzt nicht unbedingt an Altersgruppen geknüpft, also zumindest meine Erfahrung und auch als Konsument, als Nutzer, als sagen Marketing-Konsument, kann ich schon sagen, dass das auch so funktioniert. Klar, aber dann in der mobilen App-Nutzung hast du das Phänomen, das sieht man ja auch teilweise an der Kasse, dann, ne, gibt es so verschiedene Abschichtungen von Bargeldnutzer bis hin zu, ich zück meine, überhaupt mal ein Loyalty-Programm, also überhaupt mal die Plastikkarte, die sozusagen gute alte Plastikkarte im Geldbeutel zu haben, ist ja auch nochmal eine Abschichtung, gibt es ja auch sozusagen, ja, ich weiß nicht, wie ihr die nennt, aber Verweigerer, also die keine Loyalty-Programm nutzen wollen, keine Punkte sammeln, keine Herzen sammeln, kann gar nichts. Bis hin zu dann sozusagen den digitalen jüngeren Konsumenten, die dann mittlerweile oder schon seit Jahren alles auch mit dem Handy bezahlen, weil sie halt Google Pay, Payback Pay, Apple Pay, was auch immer Pay-Nutzer sind. Ja, also, aber würde ich jetzt so ein bisschen separieren, weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, zu den klassischen Marketing-Instrumenten Postwurfsendung. Ist ja nochmal eine andere Facette.
Absolut. Also deswegen ist für uns gibt es nicht sozusagen eine altersbasierte Logik, wer wann Print bekommt oder wer welches App-Angebot bekommt, sondern ist tatsächlich auf Basis von Scores, wo teilweise über 100 verschiedene Signale reinkommen. Da wird gerechnet, wer hat die höchste Wahrscheinlichkeit für dieses Offer in der Incentivierung auf diesem Kanal auch den Coupon oder das Angebot einzulösen und der kriegt das dann auch.
Ja, okay.
Da wäre Alter zu einfach in dem Sinne. Tatsächlich, ich bin jetzt seit 10 Jahren hier und ich glaube, wir haben keine einzige Kampagne gemacht, wo quasi das gute alte, reine Alter das einzige Kriterium war, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir mal nur auf dieses Alter und alles andere nicht, sondern es sind halt viel, viel mehr Signale, die wir immer nutzen, weil wir sie haben.
Habt ihr beziehungsweise in dem Fall eure Partner auch noch stark aktivierende Pricing-Mechanismen, die dazu führen, dass ein noch nicht Payback-Kunde vielleicht irgendwann zum Payback-Kunden wird? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich sage jetzt mal nicht den Namen des Lebensmitteleinzelhändlers, aber ich war vor ein paar Tagen bei einem Lebensmitteleinzelhändler, der ein Mono-Partner-Programm hat und dann stand ich vorm Regal. Und dann stand da, also das ist der Standardpreis und dann gibt es noch einen anderen Preis, der ist dann 70% oder 75% off, also wirklich extrem. Das ist der sozusagen Preis, den du bekommst, wenn du die Loyalty-Partner-App nutzt. Und dann stand ich im Supermarkt und habe mich da registriert. Macht jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder, aber das, so ich wollte das eh kaufen und dann war das noch so viel preisgünstig. Das heißt also, in dem Moment hat der Lebensmitteleinzelhändler es geschafft, mich als neues Loyalty-Mitglied zu begrüßen im Supermarkt, live vor dem Regal. habt ihr mit euren Partnern auch solche aggressiven Offer teilweise dann am Laufen, wo dann ich sozusagen, ich sage jetzt mal einfach Namen, kann bei Thalia sein oder jetzt bei DM, so der Klassiker, ich dann dastehe und dann kostet das Deo halt irgendwie nicht 3 Euro, sondern 1,50 € oder so, wenn ich über die Payback-App Punkte sammle, zeitgleich auch noch, oder die Payback-App das einlöse.
Wir haben tatsächlich einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen. Die sind aber nicht so stark auf Einzelproduktzusatzvorteil, sondern eher auf generischere Angebote fokussiert. Beispielsweise unser Partner DM macht das paar Mal im Jahr mit sogenannten Servicewochen, wo man dann, wenn man sich für Payback neu anmeldet, ich glaube aktuell 250 Punkte bekommt als Willkommensgeschenk, plus wer in der Zeit Punkte einlöst, kriegt auch nochmal 10%
Okay, Cashback, also generischer.
Generischer in dem Sinne. Ja. Und das funktioniert in der Kombi aus schöner Point-of-Sale-Präsenz und so weiter sehr, sehr, sehr gut, ja.
Okay. Weil, also das dachte ich mir dann in dem Moment, also wenn das ein Artikel ist, dann am Ende noch von einem Magenhersteller, kann im Lebensmittelbereich sein oder jetzt bei Thalia vielleicht, was ihr im Sortiment habt, im Spielwarenbereich, also Produkte, die einfach gut laufen, die dann sehr stark reduziert sind, dass ihr das, also ihr, meine jetzt Payback, dass ihr als Aktivierungspreismechanismus ja auch nutzen könnt oder könntet, um dann sozusagen Neukundenakquise auch zu betreiben fürs Programm, unabhängig von der generischen Methodik, wie du es jetzt genannt hast.
Und in der Tat, das sind alles valide Ansätze, am Ende des Tages Kunden zu überzeugen, Loyalty-Programme zu nutzen, sei es Monopartner als auch Multipartner. Mhm. Am Ende des Tages gibt es für uns nicht das eine Playbook, wo wir sagen, genau das ist die Maßnahme, mit denen man Neukunden generiert, sondern das ist von Partner zu Partner unterschiedlich. Und ich glaube, da machen wir in 2 Jahren wiederum ganz andere Sachen als in diesem Jahr. Also insofern, das DM-Beispiel war nur eines. Mhm. Ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch verschiedene andere Sachen sehen. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich immer der klare Vorteil, die klare Vorteilsargumentation, Argumentation, die bei uns natürlich mit den Punkten noch einen weiteren Vorteil hat, was wir gerade besprochen haben, ist, wenn ich jetzt einen Cash-Rabatt gebe, beispielsweise ich gebe 10% Cash-Rabatt versus 10% in Form von Payback-Punkten, dann habe ich ja dadurch, dass die Punkte irgendwann wieder zurückkommen, zu mir als Händler oder zu einem anderen Händler, ja, den Vorteil, dass der Cash-Rabatt, der ist weg, den kriege ich nicht zurück. Den habe ich dem Endkunden bei der Transaktion gegeben, das war's. Der Punkte-Rabatt, der ist jetzt erstmal zwar auch weg, aber da wir eine Redemption Rate von um die 95% haben, das heißt 95% der ausgegebenen Punkte kommen auch wieder zurück zum Programm. Nicht immer 1:1 genau bei jedem Händler, sondern generell, weil man ja überall auch sammeln kann und unterschiedlich einlösen kann, sucht sich der Kunde das aus. Aber 95% der Punkte werden wieder eingelöst. Heißt das, der Cash-Rabatt letztlich kommt ein Stück weit dann wieder zurück in Form von Punkten und das Geld ist nicht weg, sondern kommt am Ende des Tages zurück. Und wenn es dann noch dazu führt, dass in dieser Redemption-Transaktion ich sogar noch vielleicht meinen Warenkorb steigere, weil ich mir mal was Gutes tun will und das eher als Belohnungstransaktion habe als reine Bedarfsdeckung, dann hilft es auch nochmal zusätzlich. Das heißt, das ist der Vorteil bei uns, dass wir eben nicht rein mit Cash-Rabatten arbeiten, sondern mit einer Loyalty-Währung, namens Payback-Punkten, die auch sehr bekannt ist und sehr akzeptiert ist.
Okay, das heißt, ich habe verstanden, also die Punkte bleiben im System. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Die 5%, sind es dann wirklich Kunden von euch, die die Punkte dann irgendwie in dem Account haben, aber die versauern dann da oder was passiert bei den Punkten? Also die werden einfach, die nutzen die nicht oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, die haben quasi bei den meisten Kunden Verfallsdatum, nach 3 Jahren verfallen die Punkte, es sei denn, man hat spezielle Features. Und das sind dann tatsächlich nicht so heavy User, die eben die vergessen haben, die Punkte einzulösen. Aber unser Interesse ist eine hohe Redemption Rate und letztlich ist so eine Redemption Rate von 95% auch so ein bisschen für uns das Vitalitätszeichen eines Loyalty-Programms. Ja. Weil ich habe auch früher mal hier beim Bäcker oder da beim Schuhhaus mal mich angemeldet. Aber wenn ich dann die Belohnungen am Ende des Tages dann doch nicht nutze, dann hat das Loyalty-Programm mittel- und langfristig keine Relevanz für mich. Deswegen ist das für uns schon ein wichtiger Qualitätsfaktor, auf den wir auch steuern.
Verstanden, dann erstmal so sozusagen das System als solches, die Punkte bleiben System, zu 95% werden sie auch wieder eingelöst. Es ist kein Cash-Rabatt, der verpufft, wenn man so will, sondern der Konsument nutzt es innerhalb des Systems zwischen verschiedenen Händlern. Und der Händler muss auch nicht den Cash-Rabatt sozusagen herschenken, wenn man mal das so formulieren will. Aber es gibt ja vielleicht noch eine zweite Komponente, die würde mich jetzt nochmal stark interessieren, weil also ne, klassisch BWL-Studium, ich lerne meine irgendwie 4 Ps und was sonst alles dazu gehört. Thema Pricing hat ja auch einen Wahrnehmungseffekt. So, das heißt, wenn du in der Preismechanik oder in der reinen Wahrnehmung das einmal beschreiben kannst, mein 7-fach-Coupon, den ich mit Punkten irgendwie sammle und oder einlöse, wie wirkt der im Vergleich zu jetzt wieder klassisch, ich gebe 5% Rabatt oder 10% Rabatt? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Ja, da haben wir verschiedene Studien, die wir marktforscherisch gemacht haben, aber eben auch mal quasi im Real Life. Und da sehen wir schon, dass letztlich so eine Loyalty-Währung wie Payback-Punkte haben ja auch eine gefühlte Wertigkeit. Am Beispiel 7-fach-Punkte ist bei den meisten Partnern 3,5% Rabatt. Dafür sieht 7-fach schon mal ein bisschen besser aus. Wenn ich sage, es gibt jetzt 4.000 Punkte für den Abschluss einer zum Beispiel Payback American Express Kreditkarte, dann denkst du erstmal, wow, 4.000 Punkte, das ist ganz gut. Und wenn ich sage, es gibt 40 Euro, hat das immer noch mal schlechtere Wahrnehmung. Das heißt, der so ein bisschen Perceived Value von Payback-Punkten ist strukturell immer ein bisschen höher. Deswegen kann man damit ganz gut arbeiten. Das ist jetzt nicht Faktor 2 oder 3, dass ich dann auf einmal sage, ich spare mir 70% meiner Marketingkosten, weil ich Punkte draufschreibe. So einfach ist es dann auch nicht. Aber es ist einfach ein bisschen smarter, das mit so einer Form zu machen, als jetzt einfach ein Preisschild dran zu schreiben.
Okay, aber ihr habt das mit Studien ja belegt, dass jetzt der Perceived Value ist jetzt ja nichts, was... Genau. Was du jetzt sagst, sozusagen aus deiner eigenen Wahrnehmung, sondern ich konnte das schon belegen, aber er ist jetzt nicht so hoch, wie du es beschreibst, dass das sozusagen Punkte doppelt so gut sind oder 50% besser als der ganz normale Rabatt.
Nein, das nicht, nee.
Tobias, wie ist das aus eurer Sicht? Weil das sind ja Mechanismen, also in der klassischen, sozusagen auch da wieder Marketingwelt als stationär, als auch Online-Händler. Klar, mit Rabatten kannst du relativ schnell und einfach arbeiten. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit der Coupon-Logik, so wie es jetzt auch Nico beschrieben hat, dass der Perceived Value Richtung Kunde höher ist? Also sind es Dinge, die ihr auch selber seht und belegen könnt in irgendeiner Art und Weise? Oder was ist sozusagen euer Blick darauf als Partner eines Loyalty-Programms?
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass es einen Effekt hat, vor allen Dingen auch bei entweder relativ kleinen oder relativ hohen Rabatten. Also ein 40-fach-Punkte-Gutschein funktioniert auf jeden Fall immer besser als eine 20%-Aktion. Einfach weil sich dieser Multiple so viel stärker anfühlt und umgekehrt das, was ihr eben schon erwähnt habt. Mit 3% Rabatt kann ich sicherlich keinen zu irgendwas aktivieren, aber mit 6-fach-Punkten durchaus. Und das ist natürlich was wir auch tatsächlich so im Tagesgeschäft einfach auch sehen und durchaus auch schon mal gegeneinander getestet haben. Also gerade auch, wenn wir mit Anmelde-Incentives arbeiten, da haben wir schon ganz spannende Erfahrungen gemacht, dass wirklich einfach die Punkte, auch wenn sie nominell am Ende eigentlich weniger wert sind als andere Incentives, die wir bieten, also tatsächlich ein ganz einfaches Beispiel, was ich mal nennen kann, wir haben für eine Anmelde-Incentivierung wir haben noch so ein Added-Value-Programm, kann ich vielleicht gleich hier noch was zu sagen, mit dem Kult-Club, das basiert quasi auf Payback. Da haben wir schon ganz konkret getestet, 333 Extra-Punkte gegen 5 Euro Rabatt. Ja, und dann haben die 333 Extra-Punkte, die ja eigentlich nur 3,33 Euro sind, deutlich besser abgeschnitten als die 5 Euro Rabatt. Ja, und das sind so Effekte, daran kann man schon sehen, dass einfach diese Tatsache, dass ich die 333 Punkte dann eben kumulieren mit den anderen Punkten, die ich gesammelt habe und ich mir davon irgendwann was Größeres bei einem Partner kaufen kann, hat einen anderen Wert wie ein 5 Euro Direktrabatt auf die nächste Bestellung.
Okay, verstanden. Aber das ist ja dann schon sehr eindeutig, ne? Also, und am Ende des Tages, ein bisschen überraschend vielleicht, aus der logischen Sicht und aus der Sicht eines Marketeers, der sich mit sowas jetzt jeden Tag beschäftigt, aus einer Konsumentensicht, klar, also die 333 Punkte, verstehe ich schon irgendwie, die hören sich halt besser an als die, genau, so ein 5-Euro-Rabatt. Du hast gerade den Kultclub angesprochen. Was ist der Kultclub und was macht ihr da und was insbesondere mit Payback?
Ja, es passt vielleicht auch zu ein paar Punkten, die eben schon angesprochen wurden. Also wir haben zwei Herausforderungen natürlich. Die eine Herausforderung ist das vorhin schon mal angesprochene Datenthema. Ich glaube, ich kriege auch keine Frage häufiger gestellt von, wenn ich mich mit anderen Unternehmen unterhalte, wie, warum seid ihr denn bei Payback? Dann habt ihr ja gar keinen Zugriff auf die Daten. Nico hat es vorhin ja schon gesagt, das stimmt tatsächlich in Teilen nicht. Es gibt eben die zwei Komponenten. Das eine ist, wir generieren die Teilnehmer selbst. Das andere ist, wir überzeugen die Teilnehmer des Programms dazu, die sogenannte, Nico hat es eben, Kontenverknüpfung durchzuführen. Und Kontenverknüpfung heißt nichts anderes, dass es eine zusätzliche Einwilligungsebene gibt und die Teilnehmer eben sagen, ja, auch Thalia darf Informationen aus dem Payback-Programm von mir bekommen. Und der Kultclub ist mehr oder weniger so ein zusätzliches Programm, was wir eingeführt haben. Das kann der, können die Teilnehmer eben on top zu Payback abonnieren. Damit ist gleichzeitig eben diese Kontenverknüpfung gegeben. Wir bekommen eben mehr Informationen über die Teilnehmer. Und gleichzeitig war der Gedanke so ein bisschen eben auch mehr rund um das Thema Buch zu machen. Denn ein klassischer Payback-Kunde wird vielleicht sich nicht unbedingt bei uns anmelden, weil er, wenn er nur Buchkäufer ist, davon eigentlich nichts hätte. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen diese Kundengruppe. Ja. Im Kultclub gehen wir gezielt stärker auf diese Kundengruppe ein, haben Themen rund um das Lesen, leichtere Zugänge zu Lesungen zum Beispiel, also zu Veranstaltungen, die wir machen, nochmal Sonderaktionen, auch fremdsprachige Bücher auch teilweise. Und generieren eben als netten Nebeneffekt einen höheren Anteil dieser Kontenverknüpfung. Und in dem Programm haben wir tatsächlich auch ganz gute Erfahrungen schon gemacht mit Preisreduzierungen am Produkt. Also es gibt immer die Kultclub-Deals jeden Monat. Da kann der Teilnehmer eben eine Reihe von Produkten deutlich günstiger bekommen gegenüber dem, was normalerweise dafür verlangt wird. Das machen wir teilweise jetzt noch nicht so dediziert am Produkt, weil durchaus zwischen den Buchhandlungen bei uns leicht unterschiedliche Preise stattfinden können. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, das kostet statt 49,99 jetzt 39,99, sondern wir geben in der Regel dann auf diese Produkte gezielt zusätzliche 20% zum Beispiel. Und das funktioniert aber dann auch als Akquisehebel direkt am POS. Ja, der Kunde sieht das, okay, es gibt immer zum Beispiel auch das Buch des Monats, ist immer ein englischsprachiger Titel, damit wir darauf Rabatte geben dürfen. Kunde steht da, sieht, okay, ich kriege 20% als Kultclub-Mitglied und sagt, okay, dann führe ich jetzt eben die Anmeldung durch und spare direkt mit dieser Transaktion.
Ah, okay, und damit gibt er dann sozusagen auch sein Okay für die Kontenverknüpfung, also mit der Anmeldung.
Genau, das ist sozusagen dann die zwingende Voraussetzung. Okay. Und darüber können wir den Kunden auch über die Zeit besser verfolgen und eben entsprechend auch besser Angebote zuschneiden.
Ja, ich habe jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden, welche Daten ihr dann mehr bekommt über die Kontenverknüpfung. Sind das dann sozusagen auch Transaktionsdaten von anderen Händlern innerhalb des Payback-Programms oder, also wenn ihr da vielleicht ein paar Beispiele einfach geben könnt, welchen Value-Add ihr als Händler damit nochmal aus dem Payback-Programm rausbekommt.
Ja, Nico hat es vorhin schon mal gesagt, also wir kommen in allererster Linie die Stammdaten der Kunden. Das heißt, wir wissen, wer sich hinter der Kartennummer 12345 eben auch effektiv verbirgt.
Ja, und, okay, verstanden. Aber dann ist das keine zweite Ebene, ne? Also nur, um da sozusagen jetzt nochmal logisch sauber zu sein. Also die Kontenverknüpfung ist die erste Ebene, mit denen ihr als teilnehmender Händler im Payback-Programm Daten überhaupt von dem Payback-Kunden bekommt, richtig?
Oder
wir haben ist es den Kunden eine selbst zusätzliche akquiriert. Ebene?
Ja, genau, okay. Es gibt zwei Wege. Ne? Das eine ist eben die vorhin schon angesprochene Kundengenerierung. Ja? Ein Kunde hat sich bei uns in der Buchhandlung oder online für Payback angemeldet. Dann ist der sozusagen uns in Anführungszeichen und wir bekommen auch die Stamminformationen. Oder der Kunde hat aktiv im Nachgang, ja, auch wenn er sich woanders angemeldet hat, gesagt, okay, Thalia darf aber auch meine Informationen haben, weil ich eben Teil des Kultclubs sein möchte. Gibt auch noch andere Wege, wie ich diese Verknüpfung abgeben kann, diese Einwilligung abgeben kann. Ja, okay. Und auch dann bekomme ich die Stammdaten und darüber dann natürlich auch die dann danach folgenden Transaktionen, wenn sie bei uns stattfinden. Ja.
Also das war meine Frage, ne? Weil da wollte ich nur einmal sozusagen nochmal nachfragen, weil im Verständnis ist es so, das ist der erste Content, aber auch der letzte. Es gibt keinen zweiten Content für weiterführende Daten innerhalb des Payback-Programms, weil theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie das datenschutzrechtlich ist, ja, Nico, da kannst du wahrscheinlich mehr aufklären, aber wenn ich als Konsument jetzt sagen würde, na klar, sind ja meine Daten, also meine Transaktionsdaten, wenn ich jetzt irgendwie in einen anderen Laden gehe und damit mit Payback einkaufe, dann darf Thalia natürlich auch gerne auf die Transaktionsdaten zugreifen. Könnte ich ja als Konsument, als Datenowner, als Kunde sozusagen ja wahrscheinlich freigeben, rein datenschutzrechtlich. Aber diese Ebene gibt es nicht. Also es gibt nur den einfachen Consent. Ich nenne es mal einfachen Consent und das Consent, das heißt bei euch Kontenverknüpfung. Damit gibt ihr Stammdaten plus irgendwie Transaktionsdaten frei, aber nur für den jeweiligen Händler und nicht für eine erweiterte Welt. Also es gibt keinen zweiten Consent. Das war sozusagen meine Nachfrage jetzt, nur um da einmal sauber zu sein.
Genau so ist es. Ich kann aber dann natürlich als Händler, und das machen auch alle, davon profitieren, dass quasi alle Daten gepoolt werden auf der Payback-Plattform und ich dann in dem Sinne, wenn Tobias jetzt beispielsweise Tierfutterkäufer, genau, adressieren möchte, weil sein Sortiment auf einmal in die Richtung geht, dann kann er das natürlich machen. Dann wird auch da nicht der Tierfutterkäufer von Händler X selektiert, sondern kumuliert alle Tierfutterkäufer.
Also Targeting-Segmente dann,
Partnern. Genau, über die Payback-Plattform jetzt adressieren und darauf ein Coupon, App-Marketing oder was auch immer buchen.
Okay. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal einmal in den digitalen Kanal ganz kurz eintauchen und zwar da tatsächlich in das Thema CDPs. Die Frage habe ich mir jetzt nämlich innerhalb des Gesprächs, im Laufe des Gesprächs gerade gestellt. Also CDP-Logik ist ja, ich sozusagen aktiviere meine eigenen Daten, nicht nur in klassischen Kanälen wie Mailings, sondern halt auch in programmatischen Kanälen, beispielsweise sowas wie Display-Advertising oder eben über die Social Networks, Google und Co. Gibt es die Möglichkeit, Nico, an dich gefragt, aus dem Payback-Programm genau solche Targeting-Segmente auch dann irgendeiner Art und Weise mit zu nutzen, zu verschneiden, hochzuladen, also anzuzapfen, wie eben die Salamikäufer, die man dann additiv irgendwo da mitverarbeitet?
Ja, die Möglichkeit gibt's. Und auch da wieder, der Nutzer muss zustimmen. Das haben bei uns in dem Fall aktuell über 8 Millionen gemacht, die sagen, ich möchte auch tolle Angebote von Payback auf Paid Media bekommen. Also Paid Media steht nicht in der Einwilligung, aber sozusagen inhaltlich. Also sprich auf Open Web, Open App und Social Networks. Und dann dürfen wir diese Segmente dort aktivieren, um beispielsweise Salami-Interessierte für einen Salami-Produzenten dort ansprechen. Das muss dann nicht ein Payback-Coupon sein, das kann auch einfach eine beispielsweise Videokampagne sein, die dann aber eben mit deterministischen Payback-Daten als Basis funktioniert. Okay. Und das natürlich vor allem für Hersteller spannend, die vor allem offline verkaufen, weil denen fehlt natürlich genau diese Datenbasis.
Ja, okay. Also es wäre eigentlich ein Targeting-Segment, ich habe es jetzt nicht ganz richtig beschrieben, also sozusagen ja keine personalisierte Kundenansprache im Falle oder im Zuge einer CDP, wo du dann wirklich ein Kundenprofil hast mit einer ID, das ist ja dann nicht vorhanden, sondern du hast ja dann sozusagen ein generisches Targeting-Segment, Salamikäufer, das ja jetzt so eine Plattform wie Google zum Beispiel auch anbietet, aber die Frage ist halt, ob man das dann über euch in irgendeiner Art und Weise auch aktivieren kann. Also mit den Informationen, die ihr liefert, sozusagen, ob es da eine Datenverknüpfung gibt, irgendwo in Open Web Plattformen rein. Ja, in Wallet Gardens ist jetzt auch kein gutes Beispiel, aber sozusagen im klassischen Open Web.
Ja, wir aktivieren es überall, also sowohl Open Web als auch in Apps, als auch in Social Networks. Die Identifier sind halt unterschiedlich. Wir arbeiten in Open Web natürlich noch mit Cookies. App nutzen wir die Mates und in Social Networks primär Hashed E-Mail-Adressen. Und für alles hat der Nutzer einen Consent gegeben.
Ja, okay. Okay. Wo geht denn die Reise eurer Ansicht nach in den nächsten Jahren hin? Aus der Perspektive von Payback einmal gesprochen und einmal, Tobias, in deine Richtung. Nicht Thalia vielleicht global galaktisch, sondern Thalia im Kontext logischerweise jetzt unseres heutigen Themas Loyalty und vielleicht Payback. Nico, wenn du starten magst.
Für uns ist Kernpunkt weiterhin und auch im nächsten Jahr, wenn gerade nochmal so große zusätzliche Partner dazukommen, Payback größer zu machen, aber vor allem die Mobilisierung, dass eben am Ende des Tages je mehr Nutzer die Payback-App nutzen zur Einkaufsvorbereitung, zum Einkauf und zur Einkaufsnachbereitung und nicht nur die Plastikkarte, desto besser ist es für den Nutzer, weil er mehr Punkte sammelt, desto besser ist es für den Händler, weil er dort besser die Kunden steuern kann, die Kundenwertsteigerung erhöhen kann und desto besser ist es dann am Ende des Tages für alle, wenn der Kunde happy ist und der Partner happy ist, sind wir auch happy an der Stelle. Und letztlich so ein bisschen, wenn ich dann meine Mutter überzeugt habe, nicht mehr die Plastikkarte zu nutzen, dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen, also da habe ich noch ein paar Jahre.
Sehr schön, gleich mal das persönliche Ziel mit dem beruflichen verknüpft. Sehr gut. Tobias, wo geht bei euch die Reise hin? Was sind so die Next Steps oder die Themen, die ihr euch jetzt noch auf die Roadmap gesetzt habt?
Ja, also wir hatten dieses Jahr tatsächlich 10-jähriges Jubiläum mit Payback und haben das auch direkt zum Anlass genommen, eine relativ langfristige Vertragsverlängerung vorzunehmen. Also wir planen tatsächlich auch in den nächsten Jahren in der Partnerschaft hier noch einiges, haben gerade das Programm auch nach Österreich ausgerollt in einen weiteren Markt. Daneben ist aber sicherlich was, was uns aktuell beschäftigt, nochmal das, was wir mit dem Kultclub schon angefangen haben, das ganze Thema Loyalisierung rund um unser Kernprodukt Buch eben auch noch ein bisschen zu steigern. Das heißt, zusätzliche Services eben auch in den Loyalty-Bereich mit reinzunehmen, damit man eben auch in dem Kernsortiment einfach mehr Kunden aktiviert und aktiv hält und in der Bestandskundenentwicklung da Fortschritte macht. Wir sind glücklicherweise in der Situation, wo wir ein sehr gut entwickeltes, sich sehr gut entwickelndes stationäres und digitales Geschäft haben. Das heißt, wir haben eben auch viele Neukunden, die ins System reinkommen in den letzten Jahren. Dementsprechend Loyalty dort in den nächsten Jahren nochmal zu stärken in allen Sortimenten. Da haben wir noch einiges vor, auch einiges, was im nächsten Jahr noch kommen wird. Und Nico hat es schon gerade angedeutet, für uns natürlich durch diese Omnichannel-Situation total wichtig, Payback, den Kultclub weiter zu mobilisieren. Das heißt, einfach auch mehr in die Apps reinzutragen, damit wir so ein bisschen digital und stationär auch in den Programmen näher zusammenbringen können. Da sind natürlich die digitalen Kanäle und insbesondere die App ein total wichtiger Treiber nochmal. Also das sind so die Punkte, in denen wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal fokussiert entwickeln werden.
Klasse, vielen Dank an euch beide. Hat super viel Spaß gemacht. Waren hoffentlich für euch da draußen auch ein paar relevante und wichtige Infos dabei rund um das Thema Loyalty. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne an Nico. Ich werde die Kontakte, die LinkedIn-Profile einmal auch verlinken im Post und in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr da noch Themen habt, wendet euch gerne an ihn. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich, Tobias, einmal bei dir und Danke einmal auch. Nico, logischerweise bei dir fürs Kommen.
Vielen Dank.
Wir sind jetzt raus.